assist IELTS or West Indonesia's child or the ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 28. Juli 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Indah Setiorini, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien ist optimistisch, im Jahre 2020 frei von Hepatitis sein zu können. Der Bau des Hafens Patimban 1 zeigt enge Beziehungen zwischen Indonesien und Japan. Freeport muss eine Umweltempfehlung erhalten. Ministerium für Kommunikation und Information wählt provinzielle Gesandte für die Asian Games 2018 aus. Die Finanzministerin betont die Wahrung des inländischen Wachstums trotz möglicher Handelskonflikte. Die ASEAN-Führer werden dem IWF-Treffen beiwohnen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Jeden 28. Juli feiert die internationale Gemeinschaft den Welthepatitis-Tag. Hepatitis wird von der Schwellung und der Entzündung der Leber verursacht. Nicht nur die internationale Gemeinschaft, aber auch die indonesische Regierung lenkt große Aufmerksamkeit darauf, um die Verbreitung von Hepatitis einzudämmen und sogar diese Krankheit abzuschaffen. Dies teilte der Berater Rim Gastroenterologie Hepatologie Bereich im Krankenhaus Persahabatan in Jakarta, David Reinhardt, am Freitag, den 27. Juli 2018 in Jakarta, bei einem Sonderinterview mit der Stimme Indonesiens mit.
Ya, saya rasa semua usaha harus dikerahkan dan harapan.
Ich denke, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir optimistisch sein müssen, wie das Ziel der Eliminierung von Hepatitis im Jahr 2020 erreicht werden kann. In der Tat muss es schrittweise sein und die Bewegung der Beseitigung von Hepatitis wird seit 2017 gestartet. Das Ziel von 2017 ist 30%, das Ziel von 2018 ist 60% und das Ziel von 2019 ist 90%. Es wird erwartet, dass es im Jahr 2020 aufgehoben wird. David Reinhardt erklärte auch, die indonesische Regierung müsse die Impfschutzrate für Babys erhöhen, um die ansteckende Hepatitis weiter zu verhindern. Er sagte, das Impfprogramm gegen Hepatitis für Babys sei seit 2017 durchgeführt worden. David bat die Regierung, sich weiterhin darauf zu konzentrieren und die Wachsamkeit zu steigern, sodass die ansteckende Krankheit verhindert und geheilt werden kann. Das indonesische Verkehrsministerium und die japanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit oder JICA haben am Freitag, den 27. Juli 2018 in Jakarta den Zusammenarbeitsvertrag zum Bau des Hafens Patimban 1 unterzeichnet. Dieses Projekt umfasst den Bau von einem Terminal für Frachten und Lastkraftwagen im Wert von 420 Millionen US-Dollar. Die gesamten Kosten dieses Bauprojekts sind 624 Millionen US-Dollar. Der Bau des Hafens Patimban 1 im Bezirk Subang, West Java, gehört zu den strategischen nationalen Bauprojekten oder PSN. In seiner Begrüßungsrede bei der Unterzeichnung des Vertrags zum Bau des Hafens Patimban 1 am Freitag, den 27. Juli 2018, sagte Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, dass das Bauprojekt des Hafens Patimban 1 die tiefe Beziehung zwischen Indonesien und Japan zeigen, die in diesem Jahr den 60. Jahrestag ihrer Beziehung feiern. Bei der Gelegenheit sagte die Rechtsberaterin im Wirtschaftsbereich der japanischen Botschaft in Indonesien, Mari Takada, dass Japan mit Indonesien zusammenarbeite, um diesen Hafen zu bauen, da der Hafen Patimban sehr nah mit den japanischen Fabriken in Indonesien liege. Viele japanische Unternehmen bauen ihre Fabriken in West Java wie in Cikarang, Karawang und Purwakarta. Indonesien und Japan stimmen darin überein, in einem Konsortium den Hafen Patimban 1 zu operieren. In diesem Konsortium beherrscht Indonesien 51% der Anteil und Japan 49% der Anteil. Die US-amerikanische Mine PT Freeport Indonesia muss eine Umweltempfehlung erhalten. Sie ist eine der Voraussetzungen, um die Betriebszeit in Indonesien zu verlängern. Dies sagte die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya Bakar kürzlich in Jakarta. Sie erklärte, dass PT Freeport den Empfehlungsprozess begonnen habe, um eine Umweltgenehmigung zu erhalten und an 40 Testphasen teilzunehmen. Von dem Testprozess müsse die PT Freeport noch 13 Phasen befolgen. Deshalb werde die Ministerin noch über die Umweltempfehlung mit dem indonesischen Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan beratschlagen. Ob diese Mine nach dem gültigen Umweltstandard in Betrieb gesetzt werden können. Die meisten Aktien der PT Freeport Indonesien gehören dem staatseigenen Aluminiumbetrieb PT Inalum. Das indonesische Ministerium für Kommunikation und Informatik wird die Transport- und Unterbringungskosten für 64 Personen, die zu den sogenannten indonesischen Supporters aus allen Provinzen in Indonesien gewählt werden, übernehmen. Diese werden der Eröffnung des Asiatischen Sportfestes Asian Games 2018 beiwohnen. Dies sagte die Generaldirektorin für Information und Kommunikation der Öffentlichkeit im Ministerium Rosarita Niken Widyastuti in Denpasar auf Bali. Angesichts der Sozialisierung dieses prestigeträchtigen Sportfestes, sagte Rosarita Niken dazu, habe das Ministerium für Kommunikation und Informatik ein Anwendungsprogramm über Android installiert. Von dieser herunterzuladenden App werde jeden Tag ein Quiz veranstaltet, an dem die Öffentlichkeit teilnehmen könne, sodass später davon zwei Gewinner für jede Provinz des Landes ausgewählt werden können. Außerdem werde das Ministerium auch den Wettbewerb des bestdekorierten Tors und Dorfes mit dem Design der Asian Games 2018 und von dem Unabhängigkeitstag Indonesiens veranstalten. Indonesien sollte eine starke Wirtschaftsgrundlage realisieren, indem die Arbeit für das inländische Wirtschaftswachstum unabhängig von der Entwicklung des globalen Handels bewahrt werde. Das sagte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani am 26. Juli 2018 in Jakarta. Indonesien könne das einheimische Wachstum bewahren, indem man den Konsum, die Ausgabe der Regierung durch den Staatsetat und die Investition verteidige. Im Zusammenhang mit der Investition erklärte Sri Mulyani weiter, das Investitionsklima könne noch verbessert werden, obwohl der Zinssatz sich steigere und der Wechselkurs dynamischer geworden sei. Die Finanzministerin zeigte sich optimistisch in der Hinsicht, dass die Nationalwirtschaft bis zum zweiten Quartal 2018 besser wachsen werde. Der Ausschuss des Internationalen Währungsfonds, IWF, und der Weltbank gab bekannt, dass 10 ASEAN-Führer dem internationalen Treffen des IWFs und der Weltbank im Oktober 2018 auf Bali beiwohnen werden. Der Leiter des Arbeitsteams sowie Vorsitzender der jährlichen Treffens des IWS und der Weltbank 2018, Peter Jacobs, sagte am 27. Juli 2018 während des internationalen Seminars der Indonesischen Bank bezogen auf Big Data in Nusa Dua, Bali, dass eine High-Level-ASEAN-Führer-Versammlung am 11. Oktober 2018 durchgeführt werde. Im Zufolge werden die unterstützenden Aktivitäten oder Nebenveranstaltungen sehr wichtig, weil die Führer der südostasiatischen Länder einschließlich Indonesiens als Gastgeber dabei anwesend sein würden. Die jährliche Sitzung des IWFs und der Weltbank werde in drei Hauptsitzungen stattfinden. die Eröffnung von Präsident Joko Widodo eine Sitzung des IWF-Ausschusses, an der alle Zentralbank-Gouverneure teilnehmen würden, und das Treffen des Entwicklungskomitees, an dem sich die Finanzminister beteiligen würden. An dieser jährlichen Sitzung würden etwa 18.000 Delegierte aus 189 Ländern teilnehmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, West Java, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurzwelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 um 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom indonesischen Stadtrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind einige interessante Informationen aus verschiedenen Gegenden Indonesiens, die im Programm Interessantes aus der Heimat zusammengefasst wie folgt.
Interessantes aus der Heimat: einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Die Umsetzung der Asian Games 2018 Veranstaltung erfolgreich zu gestalten, wird das Bildungs- und Kulturamt des Bezirks Subang 10.000 Schüler von der Islamischen Grundschule oder Madrasa Ibtidaiyah MI, staatlichen Mittelschulen, den Islamischen Mittelschulen oder Madrasa Sanawiyah MTS, staatlichen Oberschulen und Berufsschulen mobilisieren, um Hunderte von Radsportlern aus 34 asiatischen Ländern zu begrüßen. Die Schüler werden am Straßenrand aufgestellt, der von den Athleten des Radrennens passiert wird. Sie kommen nur von Schulen, die sich in Jalan Cagak, Cikambe, Subang, Dawuan, Kalijati, Cipendei, und Cibogo befinden. Dies wurde kürzlich vom Leiter des Erziehungs- und Kulturbüros von Subang, Suwarna Murdias, in Radio Republik Indonesien in Subang erklärt. Um 10.000 Studenten zu mobilisieren, sollte sein Büro die Schule für 2 Tage frei machen. Das Programm des indonesischen Militärs, gemeinsam das Dorf zu bauen, baut nicht nur psychische Einrichtungen für die Dorfbewohner, sondern auch den Geist und das Vertrauen der Menschen, um das Potenzial, das besessen ist, zu verarbeiten, und auch die Bereitschaft, sich jeder Bedrohung und Herausforderung zu stellen. Dies wurde vom Gouverneur von Zentraljava, Ganjar Pranowo, in seiner schriftlichen Rede mitgeteilt. Die von der Bezirksleiterin von Klaten, Sri Mulyani, in der Eröffnung des Programms von Sengkuyung zweiten Phase vorgelesen wurde, die am Candirejoplatz, Ngawen, Bezirk Klaten kürzlich stattfand. Bei dieser Gelegenheit, Gouverneur Ganjar Pranowo zusammen mit der Gemeinde Bauendorf zusammen durch das Regierungsprogramm, einschließlich durch das Programm des indonesischen Militärs Together to Build Village. Unterdessen sagte der Befehlshaber des Militärs Bezirks von 0723 Klaten, Oberstleutnant Eko Setiawan, den Journalisten, dass die Tätigkeit des indonesischen Militärs das Thema gemeinsam zum Charakter der tausendjährigen Generation gebracht habe. Eko Setiawan behauptete auch, dass mit der Existenz des Programms gehofft wird, den Transport beschleunigen und die Wirtschaft erhöhen zu können. Eine der Überlegungen, ein Dorf zu bauen, ist Candirejo Dorf als Ort des Programms gewählt, weil das Dorf eine Armutszone ist. Unterdessen sagte der Leiter des Kommissionsdienstprogramms, Kapitän Sukatman, dass das Ziel des Programms körperliche Aktivitäten sind, die eine Betonstraße mit einer Länge von 1100 Metern, einer Breite von 3 Metern, einer Dicke von 12 cm, 10 Einheiten Hausrenovierung und 10 Familieneinheiten umfassen Toiletten und eine Einheit des Anbetons. 10 Einheiten Hausrenovierung und 10 Familieneinheiten umfassen Toiletten und eine Einheit des Anbetungsortes. Die Zeremonie des Programms wurde durch das Schlagen von Kentongan und die Übergabe von Arbeitsgeräten von Klaten Regen, Sri Mulyani, an den Befehlshaber des Militärbezirks 0723 Klaten, Oberstleutnant Eko Setiawan, markiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 28. Juli ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 21. Juli 1976 an dem traf ein verheerendes Erdbeben Nordchina. Das Erdbeben, das am Morgen gegen 3:45 stattfand, erschütterte das chinesische Festland, genau die Stadt Tangshan, nördlich von Peking. Die Stadt wurde von einem Erdbeben mit der Stärke 7,8 auf der Richterskala getroffen. Das Beben, das nur 23 Sekunden dauerte, zerstörte eine der Bergbaustädte in China mit über 1 Million Einwohner. Laut Aufzeichnungen erreichte die geschätzte Anzahl der Opfer mehr als 250.000 Einwohner. Am 21. Juli 1990 wurde Alberto Fujimori, der Präsident von Peru und die dritte ostasiatische Nachkommenschaft, die in nicht asiatischen Ländern herrschte. In seiner Amtszeit gelang es Fujimori, nach Alan Garcias Präsidentschaft die makroökonomische Stabilität wiederherzustellen und den Frieden in einen chaotischen Staat zu bringen. Fujimori gelang es auch, Dutzenden von Geiseln von Tupac Amaru Rebellen bei einem Anschlag in der Residenz des japanischen Botschafters in Lima zu befreien. Allerdings wurde er auch als autoritär Führer kritisiert. Ein Korruptionsskandal mit dem Peru Anischen Geheimdienstchef hat seine Popularität erstickt. Am Ende 2000, nach dem APEC-Treffen in Brunei, ging er nach Japan und trat als peruanischer Präsident zurück, indem er per Faksimile ein Rücktrittsschreiben an die peruanische Botschaft in Japan sandte. Aber schließlich wurde er verhaftet und nach Peru ausgeliefert. Am 21. Juli 1995 wurde Vietnam als 7. Mitglied der ASEAN akzeptiert. Die Veränderungen in der Struktur des internationalen Systems und der Beruhigung der Kalte Krieg bringen einige Konsequenzen für die vietnamesischen Führer, ihre Außenpolitik zu überprüfen. Das neue Format der vietnamesischen Außenpolitik, das anpassungsfähig an seine unmittelbare Umgebung war, ist durch eine Reihe von Aktionen und Politiken gekennzeichnet. Diese Aktionen und Politiken forderten die Nachbarstaaten der Vereinigung der Südostasiatischen Nationen oder ASEAN betrachtet Vietnam nicht länger als Bedrohung. Vietnam erkennt an, dass die neue ASEAN wirtschaftliche Ziele verfolgte und die Erreichung dieser Ziele wird traditionell von ASEAN bezeichnet, indem zuerst Stabilität geschaffen wird, keine Forderungen irgendeiner Art, Demokratisierung oder Einmischung in andere Aspekte des Lebens des anderen Landes. Vietnam Mitgliedschaft in ASEAN wird auch als eine Strategie zur Verwicklung der ASEAN-Bestrebungen der ASEAN-Chain bezeichnet, nämlich ASEAN, die aus allen Mitgliedsländern Südostasiens besteht. Thank you. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simonians, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien hat Öl- und Gasvorbildungszentrum mit dem internationalen Standard.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Der Bezirk Teluk Bintuni, West Papua, hat zurzeit ein Fortbildungszentrum für Technikindustrie und Ölgas mit dem internationalen Standard. Es ist das größte im Gebiet Ostindonesiens und wurde in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Teluk Bintuni und der Öl- und Gasgesellschaft Petrotekno errichtet. Dieses Fortbildungszentrum wird nationale internationale Akkreditierungsprogramme durchführen. Es wurde auf dem Grundstück mit der Größe von 9.300 Quadratmetern im Dorf Baimes, dem Distrikt Ost-Bintuni, mit Studentenheim errichtet. Die Errichtung dieses Fortbildungszentrums soll dazu beitragen, die herausragende Arbeitskräfte im Öl- und Gasbereich mit internationaler Zertifizierung zu schaffen. Es wurde am 23. Juli 2018 vom Gouverneur West Papuas Domingus Mandacan in Teluk Bintuni eingeweiht. Dabei sagte Domingus Mandacan, dass dieses Fortbildungszentrum eine der Antworten zur Reduzierung der Zahl der Arbeitslosigkeit sei. Da West Papua ein Sonderautonomiegebiet wurde, gibt diese Provinz der Ureinwohner von Papua die Chance, durch diese Fortbildung eine Arbeitsstelle zu bekommen. In der ersten Phase nehmen 100 Personen an der Fortbildung in diesem Zentrum teil. Die Fortbildung wird 4 Monate dauern. 90% davon kommen aus dem Bezirk Teluk Bintuni. Inzwischen sagte der Leiter des Sonderarbeitsteams für Öl- und Gas-Upstream-Aktivitäten, Arnin Sunaryadi, viele Daten hätten erwähnt, dass der Öl- und Gasgehalt in Papua sehr groß sei. Daher gibt es viele Investoren, die sich dafür interessierten, in Teluk Bintuni zu investieren. Sie kommen unter anderem aus China, Europa und den USA. Amin Sunaryadi erklärte weiter, die Exploration neuer Öl- und Gasreserven in Papua werde 2019 beginnen. Das war das Programm Unser Indonesien.
Show the world, you're as bright as the sun. We deserve.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians, im program Unde Bares Indonesian, Kenan.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesians, wir treffen uns zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens wieder. Wir werden Ihnen Pokea Satay aus Südost Sulawesi vorstellen. So bleiben Sie bei uns, bei der Stimme Indonesiens in RRI World Service Voice of Indonesia. Neben der Kurzwelle 3325 kHz können Sie uns auch über Livestream in www.voinews.id hören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Indonesien, besonders Südost Sulawesi, Urlaub machen, sollten Sie Pokea Satay, ein einzigartiges Gericht aus Südost Sulawesi, ausprobieren. Denn die Hauptzutat dieses Satays ist die Süßwassermuschel. Dieses Satay wird normalerweise in der Umgebung des Strandes verkauft. Doch findet man es ebenso in kleinen Geschäften im Dorf Pohara im Bondola-Distrikt des Konawa-Bezirks Südost Sulawesi Provinz. Liebe Zuhörer, auf der lokalen Sprache bedeutet Pokea die Muschel, ein endemisches Tier in Südost Sulawesi. Diese Muschel lebt nur im Pohara-Fluss des Konawe-Bezirks. Diese Muschel lebt nur im Pohara-Fluss des Konawe-Bezirks. Pohara liegt circa 25 km von der Zentralstadt Kendari aus. Dieses Dorf kann in circa einer Stunde mit dem Bus in Richtung Kendari Unaha erreicht werden. Unaha ist die Hauptstadt des Konawe-Bezirks. Von da aus können Sie direkt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nach Pohara fahren. Das Pokea Satay ist ein Gericht, das Pokea Satay ist ein Gericht, das den Ort bekannt gemacht hat. Liebe Zuhörer, Pokea ist eine Art von Muschel, die im Fleisch wertvolle Nährstoffe, die Leberfunktion im menschlichen Körper beschleunigen können, enthält. Es wird auch angenommen, dass die Essenz des Muschelfleisches bei Rheuma und Arthritis Erkrankungen als Medikament wirkt. Pokea Satay kostet wenig, nur 1000 pro Spieß. Das Satay besteht aus dem Muschelfleisch, das mit scharfen und süßen Zutaten gewürzt ist. Man isst Pokea Satay normalerweise mit sogenanntem Lemper, der gebrannt und gedampft ist. Lemper ist ein Klebreis, der in Bananenblättern verpackt ist. Dieses Lemper heißt dort Gogos. Ein Portion besteht aus 6 Satay-Spießen, die mit Erdnusssoße serviert werden. Liebe Zuhörer, Pokea Satay aus Pohara ist wegen seiner Köstlichkeit berühmt und macht das Dorf zum Touristenziel. Der Prozess der Herstellung ist ziemlich einfach. Am Anfang kocht man Wasser. Danach werden die Muscheln eingegeben, bis sie gekocht und die Muschelschale sich von selbst öffnet. Um die Muscheln gleichmäßig zu kochen, entfernt man dann die Muscheln aus ihren Schalen und lässt sie im gekochten Wasser. Danach werden das Muschelfleisch mit dem Spieß gestochen. Ein Satay-Spieß besteht aus mehr als 5 bis 6 Muscheln und wird auf die Servierplatte gelegt. Die Hauptzutat des Gewürzes ist Erdnuss. Der Geschmack von Pokea Satay entsteht aus dem Kochprozess der Herstellung der Erdnusssoße. Dabei gibt es eine Mischung von Erdnüssen mit Chilisauce, die mit der Brühe der gekochten Muscheln vermischt wird. Man fügt dann Sojasauce und braunen Zucker hinzu und kocht das Ganze, bis das Gewürz verdickt. Liebe Zuhörer, das war Pokea Satay, das Gericht aus Südost-Sulawesi. Neben ihrem Geschmack gibt es auch die Vorteile für unseren Körper. Wir schließen unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Vielen Dank fürs Zuhören von der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über die Bemühungen der Bewohner des Dorfes Kranggan Harjo des Gebietes Grobogan der Provinz Central Java um den Sud für das Textilfärbeverfahren Batik. Batik ist ein ursprünglich aus Indonesien stammendes Textilfärbeverfahren, bei dem Muster und Verzierungen in Handarbeit mit flüssigem Wachs mit einem als Canting bezeichneten Werkzeug auf das Gewebe, unter anderem Baumwolle, Leinen und Seide aufgezeichnet und somit abgedeckt werden und daher bei dem darauf folgenden Färben des Stoffes im Farbbad nicht durchspult werden und damit ihre ursprüngliche Farbe beibehalten. Indonesische Batik wurde am 2. Oktober 2009 von der UNESCO auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt. Seitdem wird das Datum von der indonesischen Regierung als der nationale Batik-Tag gesetzt. Die Anerkennung von UNESCO basiert auf die Bemühungen der indonesischen Regierung und Bevölkerung um den Batik-Schutz. Die Indonesier haben Batik als Erbe von den Vorfahren schon lange erhalten. Die Frauen des Dorfes Kranggan Harjo zum Beispiel lernen jeden Tag das Batik-Färbeverfahren. Sie farben Stoffe mit den einzigartigen Grobogan-Motiven. Sie malen zuerst die Motive als Muster in Handarbeit. Die Motive sind meistens Mais, Maisblätter und Skorpion. Sie zeichnen danach den Muster mit flüssigem Wachs mit einem als Chanting bezeichneten Werkzeug auf das Gewebe unter anderem Baumwolle, Leinen und Seide auf. Daher werden die Farben des Stoffes im Farbbad nicht durchsprüht und damit ihre ursprüngliche Farbe beibehalten. Liebe Zuhörer, das war das Programm des Undas auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Poplieder, die von der Musikgruppe Stereomantik gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Insomnia. Gute Unterhalt. Liebe Hörerfreunde, Sie haben gerade ein Lied mit dem Titel Insomnia von Stereomantik gehört. Das Lied erzählt von einer Person, die an Schlaflosigkeit leidet oder auch als die Schwierigkeit des Schlafes bekannt ist. Seine Schlaflosigkeit wird tatsächlich durch seine vergangenen Erinnerungen verursacht, die ihn auf seinem Traum verfolgen. Durch dieses Lied drückt der Mann seine Hoffnung aus, dass sein Schatz die Zeit vergeuden kann, die er verschwendet hat, um zu versuchen, zu schlafen. Stereomantik ist eine Duo-Gruppe bestehend aus Arul als Elektronik-Synthesizer und Gitarrist und Maria Ferrari als Leadsängerin. Der Name Stereomantik wurde abgeleitet von dem Wort Stereo, was Balance bedeutet, und Romantis, was Romantis bedeutet. Der Name Stereomantik impliziert eine andere Bedeutung, dass die Duo-Gruppe sowohl in ihrer Musik als auch in ihren Texten eine Balancekraft besitzt und diese Features in romantischer Komposition verpackt sind. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Hingga Kutiada oder Bis Terbe Ich. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Lied Hingga Kutiada von Stereomantik. Dieses Lied mit dem Titel Hingga Kutiada präsentiert in freudiger Anordnung eine Geschichte über zwei Liebende, die ihre Zeit immer zusammen verbringen, obwohl diese wunderbare Geschichte nur eine Darstellung der Vorstellungskraft ist. Der Charakter dieses Songs hofft, dass er seinen Liebhaber für den Rest seines Lebens begleiten kann. Stereomantik begann ihre Karriere 2006 mit ihrem pop-elektronischen Genre. Die frühen Werke von Stereomantik erzielten damals große Erfolge in der Öffentlichkeit. Im Jahr 2017 entschied sich Stereomantik dazu, ihr Genre von Pop-Elektronik zu akustischem oder gewöhnlichem Pop zu ändern. Trotz dieser Veränderung bleiben die Fans von Stereomantik treu, um ihre Liebe und Unterstützung für die Duo-Gruppe zu zeigen. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musik Regenbogen über Stereomantik. Zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Lieder von Stereomantik mit dem Titel Pergi Jauh und Seperti Apa Rasanya Luka. Auf Wiederhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.